NDR Info. Echo des Tages.
Das Echo des Tages mit Udo Schmidt. Guten Abend. Es ist geschafft, die nächste große Koalition steht. Der Vertrag ist unterzeichnet. Unser Top-Thema heute. Immer mehr Rüstungsgüter werden auch in Krisenzonen dieser Welt exportiert. Aus Ostghuta in Syrien kommen dramatische Appelle. Der deutsche Energiemarkt ordnet sich neu. Theresa May macht Moskau für den Anschlag auf einen Ex-Spion verantwortlich. Und beim HSV wird weiter rausgeworfen, diesmal der Trainer. Dies sind einige unserer Themen. Es war die längste Regierungsbildung der deutschen Nachkriegsgeschichte. Aber nun ist es soweit. Der Koalitionsvertrag ist unterschrieben. CDU, CSU und SPD haben das Kabinett benannt. Die große Koalition in Berlin steht. Von dort Anja Günther.
Union und SPD wollen aufs Tempo drücken. Im Koalitionsvertrag fänden sich viele Antworten auf das, was die Bürger bewegt, meinte die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel. Es sei Zeit, jetzt mit dem Regieren zu beginnen.
Wenn dann auch eine Portion Freude dazukommen könnte am Gestalten, dann kann das eine gute Regierungsarbeit werden.
Um 14 Uhr unterzeichneten Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und Olaf Scholz, kommissarischer SPD-Vorsitzender, den Koalitionsvertrag. Gut zwei Stunden zuvor hatten sie erläutert, vor welchen zentralen Herausforderungen die Große Koalition jetzt vor allem steht. Die Zukunft Europas wird genannt, die Flüchtlingsproblematik, aber vor allem der Erhalt des Wohlstands und der sozialen Sicherheit in Deutschland.
Der Wohlstand unseres Landes muss bei allen Menschen ankommen.
Und Horst Seehofer ergänzte:
Wir bilden jetzt eine große Koalition für die kleinen Leute.
Als Beispiele nannten Merkel und Seehofer Verbesserungen beim Kindergeld, der Rente, der Pflege sowie Entlastungen durch den Abbau des Solidaritätszuschlags. Für die Finanzpolitik wird künftig Olaf Scholz zuständig sein. Er geht optimistisch an die Regierungsarbeit, wie er sagte, aber auch sachlich nüchtern.
Die vierte große Koalition in Deutschland ist jetzt nicht von Anfang an als Liebesheirat losgegangen.
Das wird eine gute Regierung, meinte Scholz. Und Seehofer betonte, eine soziale Regierung. Die Opposition im Bundestag ist davon nicht überzeugt. Sie wäre nicht Opposition, fände sie den Koalitionsvertrag und das neue Kabinett uneingeschränkt gut. AfD-Chef Jörg Meuthen sprach mit Blick auf den Koalitionsvertrag von einem programmatischen Sammelsurium.
Wenn es eine Leitidee in diesem Koalitionsvertrag gibt, dann ist es die, mehr Geld auszugeben, mehr Staat, weniger Freiheit. Das könnte eigentlich über diesem Koalitionsvertrag stehen.
Die Grünen bemängelten, der Koalitionsvertrag weise große Lücken auf. Als Beispiele nannte Parteichefin Annalena Baerbock das Thema Klimaschutz und die Armutsbekämpfung.
Die Flüchtlinge in diesem Land sind nicht das Problem, sondern die Armut in diesem Land. Die Kinderarmut, die Armut von älteren Menschen und die schlechte Ausstattung von Kitas und Schulen, das ist das Problem.
Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sagte, der Koalitionsvertrag spreche die politische Mitte im Land nicht an und sei zudem kaum unterzeichnet schon wieder aus der Zeit gefallen.
Der drohende Handelskrieg mit den Vereinigten Staaten, die sich abzeichnende Zinswende und die Bemühungen um mehr Wettbewerbsfähigkeit, zum Beispiel in Frankreich, lassen alles, was dort aufgeschrieben wird, zur Makulatur werden.
Und schließlich das neue Kabinett. Vor allem an zwei Politikern übte die Opposition Kritik. Am künftigen Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU, und dessen Feststellung, Hartz IV bedeute nicht Armut, und am designierten Innenminister Horst Seehofer mit seinem Masterplan für schnellere Asylverfahren und konsequentere Abschiebungen. Hier zeige sich das wahre Gesicht der neuen Großen Koalition, meinte Linken-Chefin Katja Kipping.
Jetzt gibt es von Seehofer und Spahn jeweils Pläne und Äußerungen, die deutlich machen, wofür diese Regierung steht, nämlich für das Treten nach unten.
Vertreter aller Oppositionsfraktionen betonten allerdings, für alle neuen Ministerinnen, für alle neuen Minister gelte die übliche 100-Tage-Schonfrist. Die Mitglieder der neuen Bundesregierung werden übermorgen vereidigt. Zuvor stellt sich Angela Merkel zum vierten Mal zur Wahl als Bundeskanzlerin.
Anja Günther aus Berlin. Begeisterung über den Koalitionsvertrag wurde heute in Brüssel deutlich. Denn gleich am Anfang des Vertrages geht es um die Zukunft Europas. Nicht mehr selbstverständlich in diesen Zeiten, meint Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Aus Brüssel Ralf Siener.
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hält das Europakapitel gleich zu Beginn des Koalitionsvertrages für ein Ausnahmedokument in der EU, weil die Berliner Regierung von vornherein bereit ist,
mehr in den europäischen Haushalt einzuzahlen.
Mit diesem Signal der finanziellen Großzügigkeit bricht die GroKo aus dem klassischen Brüsseler Schema des Taktierens um die Haushaltsbeiträge aus. Gerade wegen des entschiedenen Europabezuges ist der GroKo-Vertrag aus Sicht von EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker ein europäisches europäisches Unikat.
Wo gibt es eine Regierung, die sehr zu Beginn sich derart auf europapolitische Themen festlegt?
Und dabei Ideen des französischen Präsidenten Macron aufgreift. Zum Beispiel die Idee, dass sich Bürger in bundesweiten öffentlichen Dialogen an der Reformdebatte in der EU beteiligen. Und dass es einen Investivhaushalt für die Eurozone geben soll. Mittelfristig jedenfalls.
Ich habe mir sagen lassen, dass Europa 312 Mal erwähnt wird.
Freut sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über den wohl europazentriertesten Koalitionsvertrag in der EU.
Ralf Siener aus Brüssel. Wieder eine große Koalition in Berlin. Die Kritik der Opposition ist massiv. Es sei eine reine Zweckgemeinschaft des Weiter-so, des Durchhaltens, eine der häufiger geäußerten Einschätzungen. Heute wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet, ohne erkennbare Leidenschaft. Jörg Seiselberg aus Berlin kommentiert.
Gelangweilt, uninspiriert, ohne wirklich packende Botschaft. Wenn der Auftritt der drei Parteichefs heute vor den Berliner Medien ein Synonym für die Arbeit der neuen großen Koalition ist, dann gute Nacht. Begeisterung für das, was heute besiegelt wurde, war keinem der Beteiligten anzumerken. Merkel, Scholz und Seehofer vermitteln den Eindruck von Zwangsverheirateten, die mühsam versuchen, der Situation etwas Gutes abzugewinnen. Selten ist eine Koalition freudloser gestartet. Ein Novum dürfte ebenfalls sein, dass ein Koalitionspartner am Tag der Vertragsunterzeichnung schon offen über den Bruch der Koalition nachdenkt. Olaf Scholz versicherte für die SPD zwar pflichtschuldig, er gehe davon aus, die Zusammenarbeit werde 4 Jahre halten. Sein Vorstandskollege Dietmar Woidke dagegen droht am Morgen via Radiointerview, die Sozialdemokraten würden die Koalition nach 2 Jahren platzen lassen, wenn die Union nicht so will, wie die SPD möchte. Am Geburtstag einer Koalition bereits über ihre mögliche Beerdigung zu reden, ist vorsichtig ausgedrückt ungewöhnlich. Es zeichnet sich ab, dass in der neuen GroKo die politische Rauflust der SPD deutlich größer sein wird als in den vergangenen 4 Jahren. Die Sozialdemokraten treffen dabei auf eine Union, die ihrerseits politischen Muskelspielen nicht abgeneigt ist. Horst Seehofer mit seinem Masterplan und Jens Spahn mit seinen Äußerungen zu Armut und Hartz IV machen deutlich, dass auch ihre Parteien Profilierung im Blick haben und sich nicht scheuen, den Koalitionspartner zu provozieren, wenn es der eigenen Sache dient. Dieser Drang, sich zu profilieren, plus die spürbar mangelnde Begeisterung aller Beteiligten für die heute offiziell vereinbarte Zusammenarbeit, machen aus der 3. Auflage der Merkel-GroKo eine fragile Angelegenheit. Es zeigt sich, dass hier 3 verunsicherte Wahlverlierer zusammengehen, geprägt von der Angst, ihr Abwärtstrend könne sich in der ungeliebten Großen Koalition fortsetzen. So wenig Aufbruch ist heute in Berlin zu spüren, dass man den Beteiligten fast aufmunternd zurufen möchte, so schlecht ist es doch gar nicht, was ihr da vereinbart habt. Natürlich gibt es an jedem Koalitionsvertrag etwas zu meckern. Die 4 Oppositionsparteien haben das heute ausführlich und in einigen Punkten auch durchaus richtig getan. Grundsätzlich aber hat die so müde gestartete GroKo einen guten Plan. Sie ist auf dem sozialen Auge nicht blind, senkt endlich mal einige Steuern und Abgaben und das glücklicherweise nicht mit der Gießkanne, dreht an ein paar Stellschrauben im Bereich Migration und Sicherheit, setzt ohne Wenn und Aber auf Europa und widmet das längste Kapitel des Koalitionsvertrags dem Thema Digitalisierung. Natürlich könnte es noch von allem mehr sein. Die ehrliche Bilanz am Ende der 177 Seiten aber lautet: Wenn alles aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt wird, geht es den Menschen in Deutschland in 4 Jahren besser als heute. Das größte Problem des Vertrags sind die Koalitionäre, die ihn unterzeichnet haben. So wie sie sich heute zum Auftakt aufgeführt haben, sind Zweifel erlaubt, dass die neue GroKo wirklich 3,5 Jahre hält. Und viele gute Sachen, die auf dem Papier stehen, auch Wirklichkeit werden.
Jörg Seiselberg kommentierte: Der weltweite Handel mit großen Waffen nimmt weiter zu. Entsprechende Zahlen hat jetzt das Friedensforschungsinstitut SIPRI in Stockholm bekannt gegeben. Demnach wurden zwischen 2013 und 2017 10% mehr sogenannter Großwaffen verkauft. Deutschland steht auf Platz 4 der 5 größten Exporteure, hinter den USA, Russland und Frankreich und vor China. Aus Stockholm, Thomas Mohr.
Die deutschen Rüstungsexporte gingen in dem Zeitraum, den die Stockholmer Friedensforscher und Peter Wesemann untersucht haben, insgesamt um 14% zurück. Was Europa angeht, sehen wir über die letzten 5 Jahre eine Abnahme, auch wenn sich das bald wieder ändern kann, weil in letzter Zeit zahlreiche Waffenbestellungen eingegangen sind. Das ist ja auch eine Entwicklung, auch wenn sich das statistisch noch nicht feststellen lässt. Für ihre Untersuchung haben die Wissenschaftler den Handel der vergangenen 10 Jahre analysiert und die Zahlen der ersten 5 Jahre mit denen der zweiten 5 Jahre in Relation gesetzt. Trotz sinkender Exporte war das Volumen des deutschen Waffenhandels enorm. In den untersuchten 5 Jahren exportierten deutsche Rüstungsunternehmen Gewehre, Panzer und Kriegstechnologie im Wert von 25 Milliarden Euro. Von diesen Aufträgen profitierten Unternehmen überall in Deutschland, wie aus einer Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Katja Keul hervorgeht, die NDR Info exklusiv vorliegt. Auf norddeutsche Unternehmen entfiel demnach ein Anteil von 22%. Laut der grünen Politikerin sind es also nicht nur, wie häufig verbreitet, Unternehmen aus Bayern und Baden-Württemberg, die an Waffenexporten beteiligt sind. So erhielten niedersächsische Unternehmen 2016 etwa eine Exportgenehmigung für Lenkflugkörper, Torpedos und Zielsuchköpfe nach Algerien. Für schleswig-holsteinische Firmen wurde zwischen 2014 und 2017 der Export von U-Booten nach Israel und Ägypten genehmigt. Diese Beispiele belegen eine Tendenz, die auch Friedensforscher Peter Wesemann beobachtet hat. Wir sehen eine bedeutende Zunahme im Nahen Osten, vor allem dort, aber auch in Asien. In Deutschland wurde viel über Rüstungsexporte in den Nahen Osten und insbesondere nach Saudi-Arabien diskutiert. Das hat allerdings nicht zu einer Reduzierung der Exporte geführt, im Gegenteil. Der Handel mit dem Nahen Osten hat sich in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt.
Thomas Mohr aus Stockholm. Die Situation in der belagerten syrischen Rebellenenklave Ostghuta wird immer schlimmer. Heute richtete der Stadtrat von Duma, einer Stadt innerhalb dieser Enklave, einen dramatischen Appell an die Welt. Bitte rettet die Zivilisten. Seit Beginn der syrischen Regierungsoffensive Mitte Februar sind hunderte Menschen ums Leben gekommen. Dutzende sollen lebendig unter Trümmern begraben sein. Niemand kann ihnen helfen. Selbst Beerdigungen sind nicht mehr möglich. Carsten Kühntop aus unserem Studio in Kairo.
Während der vergangenen Tage konnten Regierungskräfte in Ostghuta weitere Landgewinne machen. Mittlerweile haben sie die Region in 2 Teile zerschnitten. Tausende Menschen sind vor den anrückenden Truppen nach Duma geflohen, der größten Stadt des Gebiets. Weil die Keller, in denen die Menschen Schutz suchen, längst überfüllt sind, bleibt vielen nichts anderes übrig, als auf der Straße zu kampieren. Der Stadtrat von Duma, der Opposition angehört, erklärte, wegen des Zustroms habe sich die humanitäre Situation weiter verschlechtert und sei nun katastrophal. Der Nachrichtenagentur Reuters gelang es, in einem Keller in Duma zu drehen. Es sind dramatische Bilder. Eng sitzen die Menschen zusammen, überall Kinder. Die Decke hat Risse. Für 300 Menschen gibt es nur eine Toilette und kein Badezimmer, wie Sie sehen können. 300 Menschen, die in Gefahr leben. Und so müssen wir leben, mit einer Toilette. Die Alten, die Jungen, die Kranken. Weil er Angst vor Repressalien durch die Regierung hat, will dieser Mann sein Gesicht nicht zeigen und seinen Namen nicht nennen. Wir werden unterdrückt und mit allen möglichen Waffen angegriffen. Dies ist bereits das 16. Haus, in das wir geflohen sind. Wir waren schon überall in Ghuta, von einem Ort zum anderen. Wo auch immer wir sind, werden wir angegriffen. Gestern trafen 3 Granaten und 2 Luftangriffe diesen Keller. Jetzt sind die Fundamente beschädigt. Es ist völlig unbewohnbar eigentlich. Selbst für Hühner wäre es nicht sicher. Das Staatsfernsehen zeichnet ein anderes Bild. So berichtet es aus Misraba, einem Ort südlich von Duma, den Regierungskräfte am Wochenende einnehmen konnten. Gezeigt wird, wie Soldaten in einen stockdunklen Keller steigen und dort auf einige alte Leute und Kinder stoßen. Wir geben euch zu essen und zu trinken und Unterkunft, sagt ein Soldat. Ein alter Mann bedankt sich und sagt, die Bewaffneten hätten sie aufgefordert zu fliehen. Aber man habe ja gewusst, dass die syrische Armee kommen werde und viele seien deshalb geblieben.
Carsten Kühntop zur Lage in Syrien. Dramatisch ist die Lage ganz offenbar auch in Afrin im Nordwesten Syriens. Türkische Streitkräfte stehen direkt vor der kurdisch kontrollierten Stadt. Inzwischen versuchen nach Angaben von Aktivisten vor Ort hunderte Bewohner der Stadt wegen der drohenden Angriffe der türkischen Armee zu fliehen. Aus Istanbul berichtet Christian Buttgereit.
Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben bereits rund 2000 Zivilisten Zuflucht in der südlich gelegenen Nachbarstadt Nubul gefunden, die unter Kontrolle des syrischen Regimes ist. Das türkische Fernsehen zeigt eine lange Autoschlange, die sich aus Afrin Richtung Süden herauswindet. Auf anderen Aufnahmen werden Wagen mit Zivilisten jedoch an der Weiterfahrt gehindert. Die türkische Seite wirft den Verteidigern von Afrin vor, Zivilisten als lebende Schutzschilde zu missbrauchen. Die türkische Armee und mit ihr verbündete Streitkräfte der der Freien Syrischen Armee haben heute weitere Dörfer am Stadtrand von Afrin unter ihre Kontrolle gebracht. Pro-kurdische Medien berichten von türkischen Luftangriffen auch auf das Stadtzentrum. In Afrin leben nach Angaben der Vereinten Nationen etwa 320.000 Zivilisten. Die Türkei hat inzwischen Spezialeinheiten für den Häuserkampf bei Afrin stationiert. Präsident Erdogan erklärte, die Offensive auf die weiter östlich gelegenen Städte Manbij, Kobane sowie weitere Ortschaften auszudehnen. Seit Beginn der sogenannten Operation Olivenzweig am 20. Januar haben türkische Streitkräfte und ihre Verbündeten nach eigenen Angaben rund 3.350 Gegner außer Gefecht gesetzt. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldet dagegen weniger als 400 getötete kurdische Kämpfer. Etwa halb so viele Zivilisten seien ums Leben gekommen. Die türkische Seite macht dazu aktuell keine Angaben. Bisher hieß es aus Ankara, es sei nicht ein ziviles Opfer zu beklagen.
Christian Butgereit aus Istanbul. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der deutsche Energiemarkt ist massiv in Bewegung. E.ON und RWE haben jetzt ein Milliardendeal angekündigt. Sie wollen ihre Geschäfte völlig neu aufteilen und die RWE-Tochter Innogy, erst 2016 als Anbieter von Ökostrom an die Börse gegangen, zerschlagen. Aus Essen Jörg Marksteiner.
Im Grunde ist die Aufteilung schon beschlossen. Gewerkschaften, Politik, Aktionäre, Kartellexperten, Verbraucherschützer. Keiner hatte heute richtig grundlegende Einwände, dass sich die beiden größten deutschen Energiekonzerne und langjährigen Rivalen RWE und E.ON künftig keine Konkurrenz mehr machen wollen, sondern gemeinsame Sache und dafür Mitarbeiter und Beteiligungen tauschen.
Es geht um viel, denn die umfassende Vereinbarung führt zu einer vollständigen Neuordnung der Markt- und Machtverhältnisse in der deutschen Energiewirtschaft,
sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP, der die Entscheidung begrüßte, dass sich RWE darauf konzentrieren will, Strom zu erzeugen und dafür alle E.ON-Windparks und Solarprojekte übernimmt. E.ON wiederum will Strom verteilen und verkaufen und übernimmt dafür die Netze und 23 Millionen Strom- und Gaskunden von der RWE-Tochter Innogy.
Grundsätzlich ist der Deal zwischen den beiden Unternehmen E.ON und RWE gut für Nordrhein-Westfalen, weil das Geschäft im Land bleibt.
Tatsächlich hatten sich wohl auch ausländische Versorger für die RWE-Tochter Innogy interessiert, in der das grüne Geschäft gebündelt ist, ohne die Gas- und Kohlekraftwerke. Vor 2 Jahren war sie unabhängig geworden, RWE hält nur noch 77%. Doch jetzt soll Innogy schon wieder zerschlagen werden und mehr oder weniger komplett in E.ON aufgehen. Was dabei mit den 40.000 Mitarbeitern passiert, ist noch unklar. Innogy-Chef Uwe Tigges wirkte heute von der Entwicklung überrascht. Erst am Samstag hatte er selbst von den Plänen erfahren.
Zu dem Personaltransfer, zu E.ON kann ich gar nichts sagen. Da habe ich überhaupt keine Vorstellung im Augenblick, was das bedeutet.
Tatsächlich werden wohl rund 39.000 Mitarbeiter zu E.ON wechseln. Im Gegenzug 1.000 E.ON-Leute zu RWE. Bei diesem Hin und Her scheint ein Stellenabbau sehr wahrscheinlich. Viele Mitarbeiter fragen sich, wie umfangreich er ausfällt. Denn ob Controlling, Strategie, Kundenbetreuung oder Sachbearbeitung, alle diese Stellen gibt es schließlich genauso bereits bei E.ON. Dennoch unterstützen die Gewerkschaften die Pläne, sagt Verdi-Chef Frank Bsirske, der bei RWE auch im Aufsichtsrat sitzt.
Weil wir das als eine Chance für alle Beteiligten sehen, hier starke und investitionskräftige Unternehmen aufzubauen und auch Perspektiven zu erschließen für Wachstum und für die Arbeitsplätze.
Die Zustimmung könnte darauf hindeuten, dass es bereits Zusagen oder Garantien gibt. Noch am Abend will der RWE-Aufsichtsrat über die Pläne beraten. Die Zustimmung gilt als sicher, weil auch die an RWE beteiligten und traditionell recht einflussreichen Städte und Kreise schon ihr Einverständnis erklärt haben. Auf die Strompreise wird das Zusammengehen vermutlich nur wenig Einfluss haben, hieß es heute bei Verbraucherschützern. Schließlich hätte jeder Kunde heute schon die Auswahl zwischen rund 100 verschiedenen Strom- und Gasanbietern. Außerdem müssen das Kartellamt und die Bundesnetzagentur noch das Vorhaben prüfen und freigeben.
Jörg Marksteiner aus Essen. Krisensitzung des Nationalen Sicherheitsrates heute in Großbritannien. Anlass ist der Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergei Skripal vor gut einer Woche im südenglischen Salisbury. Premierministerin Theresa May hat sich eben in London geäußert. Thomas Spickhofen in unserem Studio dort. Ist der Sicherheitsrat denn nun zu dem Ergebnis gekommen, dass Russland hinter dem Anschlag mit einem Nervengift steckt?
Zumindest hat Theresa May das jetzt als sehr wahrscheinlich bezeichnet und das geht schon ziemlich weit. Die britische Regierung hat mehr oder weniger Russland verantwortlich gemacht für das Attentat auf Sergei Skripal und seine Tochter. Theresa May hat gesagt, da ist ein Nervengift zum Einsatz gekommen, das ein militärischer Giftstoff ist. Sie nannte den Typen Novichok und das sei ein Giftstoff, der von Russland entwickelt worden sei, den Russland auch bislang hergestellt habe und es sei auch weiterhin in der Lage dazu. Und wenn man jetzt, sagte Theresa May weiter, denkt an Russlands Vergangenheit als Unterstützer von staatlichen auftraggegebenen Attentaten und mit dem Wissen, dass es auch einige Gegner weiterhin in Russland gäbe, die als legitime Zielscheibe von Attentaten angesehen werden, dann, so Theresa May, die Regierungschefin im Unterhaus vor wenigen Minuten, halte es die britische Regierung für sehr wahrscheinlich, dass Russland für diese Tat gegen Sergei und Julia Skripal verantwortlich ist.
Wie geht es jetzt weiter mit diesen Erkenntnissen? Hat Theresa May so etwas wie Sanktionen gegen Moskau angekündigt? Auch das war ja schon im Gespräch.
Auch das hat sie angedeutet, aber zunächst einmal wurde heute der russische Botschafter ins Außenministerium eingestellt, weil die britische Regierung gesagt hat, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder das war jetzt ein Akt Russlands auf den britischen Staat, ein Akt des russischen Staates gegen Großbritannien, oder den Russen ist die Kontrolle über dieses Mittel und seine Herstellung abhanden gekommen und es befindet sich jetzt in anderen Händen mit allen katastrophalen Schäden, die es verursachen kann. Eine Antwort darauf, auf diese beiden Möglichkeiten, wolle man jetzt vom russischen Botschafter hören. Man hat ihm 24 Stunden Zeit gegeben. Morgen Abend soll die Antwort vorliegen. Und dann, sagte Theresa May, werde man entscheiden, wie man weiter vorgehe. Aber sie deutete schon an, dass es natürlich eine Reihe von Sanktionen gebe, die es jetzt schon einzuhalten gelte und die man dann aber noch ausweiten werde. Sie erinnerte an den Fall Litvinenko und die verschiedenen Sanktionen, die damals erhoben worden seien, von Einfrieren von Konten, Einfrieren von Vermögen und Guthaben bis hin zu Restriktionen bei der Kooperation in Sicherheitsfragen oder auch für die Einreise russischer Staatsbürger nach Großbritannien. All das könne noch ausgebaut werden, aber sie legte sich nicht fest, in welche Richtung das gehen könnte, sondern sagte nur, das werden wir dann sagen und entscheiden, wenn wir die Antwort des russischen Botschafters in den Händen halten.
Aber doch noch mal kurz Ihre Einschätzung. Glauben Sie, dass Theresa May in dieser Sache, ich sag mal, Härte zeigen will?
Sie zeigt schon Härte, denn es ist schon ein bisschen überraschend, dass sie in dieser Klarheit mit dem Finger nun auf Russland zeigt. Denn bislang war die Haltung der britischen Regierung, wir müssen die Polizei erstmal ermitteln lassen. Ein kleiner Hinweis darauf, dass es schon in diese Richtung ging, konnten wir dem entnehmen, dass es immer nur hieß, es handelt sich um ein Nervengift, aber es wurde nicht weiter spezifiziert. Das deutete schon darauf hin, das ist keine Chemikalie, die man irgendwo im Baumarkt erwerben oder zusammenmixen kann, sondern dass da schon größere Organisationen viel Know-how hinterstecken könnte. Und darauf berief sich die Innenministerin lange Zeit, dass man zunächst einmal die Polizei arbeiten lassen will und dass Theresa May nun in dieser Form und Klarheit sich geäußert hat und dem russischen Botschafter ein Ultimatum von 24 Stunden zur Aufklärung gegeben wurde. Das zeigt zumindest einen ersten Schritt der Härte.
Thomas Spiekhofen aus London, vielen Dank. Nach dem letzten furchtbaren Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Florida hatte sich US-Präsident Donald Trump überraschend für eine Verschärfung des Waffenrechts ausgesprochen. Die US-Waffenlobby war nicht begeistert und nun ist der Vorstoß auch wieder vom Tisch. Stattdessen heißt es nun in Washington, man wolle Lehrer an der Waffe ausbilden, damit diese sich verteidigen können. Ein Vorschlag, der Waffenlobby gefällt. Aus Washington Jan Bösche.
David Hawk hat das Schulmassaker in Florida überlebt. Mit Mitschülern kämpft er jetzt für strengere Waffengesetze. Bei CNN zeigte er sich enttäuscht von dem Plan, den Präsident Trump vorgelegt hat. Der Präsident zeigte, dass er parteiübergreifend zusammenarbeiten wollte, als er das Verkaufsalter anheben wollte. Später zeigte sich, dass er nicht besser ist als andere Politiker. Er kritisierte Republikaner für ihr Verhältnis zur NRA. Dann zog er sich davon zurück. Ich frage ihn, warum?
Why?
Donald Trump hatte öffentlich mit dem Gedanken gespielt, das Mindestalter für Waffenkäufe von 18 auf 21 Jahre anzuheben. Jetzt verteidigt er seine Entscheidung per Twitter. Man müsse Gerichtsverfahren abwarten, bevor man handle. Die Bundesstaaten treffen die Entscheidung. Es gebe keine große politische Unterstützung. Ganz vom Tisch ist so ein Verkaufsverbot aber noch nicht. Eine neue Kommission soll sich darum kümmern. Ihre Aufgabe, die Schulen in den USA sicherer machen. Geleitet wird sie von Bildungsministerin Betsy DeVos. Sie sagte bei Fox News,
Alles ist auf dem Tisch. Teil der Aufgabe der Kommission wird es sein, das zu studieren und Empfehlungen zu machen. Der Punkt ist, viele Dinge können jetzt erledigt werden, andere später, wenn die Kommission arbeitet. Die Kommission ist Teil eines Planes, den das Weiße Haus am Sonntagabend vorstellte. Präsident Trump will, dass Lehrer und Schulmitarbeiter Waffen tragen dürfen. Dafür will er Bundesstaaten helfen, die nötige Ausbildung zu bezahlen. Außerdem sollen bestehende Datenbanken verbessert werden. Bundesbehörden drohen Strafen, wenn sie Daten über Waffenbesitzer nicht ordnungsgemäß eingeben. Außerdem rief das Weiße Haus die Bundesstaaten auf, Regeln einzuführen, dass Waffenbesitzern zeitweise die Waffen weggenommen werden können, wenn sie eine Gefahr für sich oder andere sind. Eine Kommission bilden, Vorschläge an die Bundesstaaten machen, Kritikern geht das alles nicht weit genug. Der Demokrat Jared Moskowitz aus Florida schimpfte. Er sagte, er sei kein normaler Politiker, er sei anders. Er ist nicht anders. Herr Präsident, erlassen Sie eine Verordnung, um Sturmgewehre zu verbieten, um Bump-Stocks zu verbieten. Wir müssen nicht auf Justizminister Sessions warten, den Sie ohnehin nicht mögen. Sie haben viele Stifte, unterzeichnen Sie eine Verordnung. Bump-Stocks sind kleine Vorrichtungen, die helfen, halbautomatische Waffen schneller zu machen. Justizminister Sessions prüft gerade ein Verbot.
Jan Böscher aus Washington. Das Geheimnis der Eleganz ist es, selbst elegant aufzutreten. Das war der Wahlspruch des französischen Modeschöpfers Hubert de Givenchy, der jetzt mit 91 Jahren gestorben ist. Givenchy gilt als Vater des schulterfreien schwarzen Kleides, des sogenannten kleinen Schwarzen. Marcel Wagner in Paris erinnert.
Bereits als 10-Jähriger soll Hubert de Givenchy gewusst haben, dass er irgendetwas mit Mode machen wolle. Und tatsächlich verfolgte der Spross einer reichen Adelsfamilie diese Berufung schon jung mit aller Kraft. Mit gerade mal 18 legte er für Jacques Fahrt, einen der großen Haute-Couture-Designer der Nachkriegszeit, erste Entwürfe vor, arbeitete für Christian Dior und Elsa Schiaparelli, bevor er in Paris sein erstes eigenes Atelier eröffnete. 1953 machte er zwei Bekanntschaften, die sein Leben prägen sollten. In New York lernt er den spanischen Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga kennen, einen der Überväter der französischen Haute Couture und seit langem sein großes Vorbild. Balenciaga wird zum Förderer und Mentor des jungen Modeschöpfers. Ebenfalls 1953 besucht die Schauspielerin Audrey Hepburn Givenchy in Paris. Sie wird seine Muse und lebenslange Freundin. Von Hepburn inspiriert, erschafft Givenchy unter anderem das Kleid, mit dem sie in Frühstück bei Tiffany Filmgeschichte schreibt und das als kleines Schwarzes auch in die Modegeschichte eingeht. Für Hepburn kreiert er auch das erste personalisierte Parfum. Parallel wächst sein Mode- und Kosmetikkonzern Givenchy zu einem der führenden Haute-Couture-Unternehmen. 1995 schließlich nimmt Hubert de Givenchy auf einer Modenschau offiziell Abschied von der Modewelt.
Marcel Wagner aus Paris. Zum Sport und damit zum Abstiegskampf pur. Der HSV entlässt schon wieder seinen Trainer. Bremen und Köln kämpfen heute Abend um den Verbleib in der ersten Liga. Und im Studio ist Thorsten Iffland.
Ja, so richtig überraschend kam die Meldung heute nicht. Der HSV trennt sich nach nur 7 Wochen von Cheftrainer Bernd Hollerbach. Der Grund: anhaltende Erfolgslosigkeit. Und in der Tat, die Bilanz von Hollerbach war grauenhaft. Nur 3 Punkte aus 7 Spielen. Damit hatte er den schlechtesten Punkteschnitt aller HSV-Trainer der Geschichte. Das 0:6 am vergangenen Wochenende in München und vor allem auch die Art und Weise, wie man dort verloren hat, hat die Verantwortlichen nun also zum zweiten Trainerwechsel in dieser Saison bewogen. Christian Tietz, bisher sehr erfolgreich als Coach der U21, wird den HSV nun übernehmen. Dahinter steckt natürlich der Gedanke, das Unmögliche doch noch irgendwie möglich zu machen, sprich in der Liga zu bleiben, erklärt der Direktor Sport beim HSV, Bernhard Peters.
Ja, sonst hätten wir das nicht gemacht. Also wir haben eine große Idee, dass wir es schaffen können am Samstag, mit einer veränderten Einstellung des Einzelnen in der Mannschaft durch Christian Tietz eine andere Leistung auf dem Platz zu sehen.
Am Samstag spielt der HSV gegen Hertha BSC. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt 8 Spiele vor Schluss schon 7 Punkte. Wenn es ganz schlecht läuft, könnten die Hamburger heute Abend sogar auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Werder Bremen und der 1. FC Köln bestreiten ab 20.30 Uhr das Montagsspiel. Und auch der Tabellenletzte aus Köln von Trainer Stefan Rutenbeck hat sich im Abstiegskampf noch längst nicht aufgegeben.
Diese Negativität ist bei uns nicht da. Wir sind schon gefühlt 10-mal abgestiegen in diesem Jahr oder in dieser Saison. Und wir haben die Hosen nicht voll. Wir können nur noch gewinnen. Das ist so.
Und deswegen ist auch Werder Bremen gewarnt. Die Norddeutschen haben selbst nur einen Puffer von 2 Punkten auf den Relegationsplatz. Trainer Florian Kohfeldt unterstreicht daher, Werder darf sich keine Nachlässigkeiten erlauben.
Da müssen wir hellwach sein. Das ist keine Mannschaft, die in irgendeiner Form schon das abgehakt hat. Und die werden hier hinkommen nach Bremen und die werden hier unbedingt gewinnen wollen. Und das wird man ihnen anmerken, da bin ich mir absolut sicher.
Werder kann einen vorentscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Für den ersten FC Köln ist es einmal mehr die letzte Chance. Anpfiff in Bremen ist 8:30.
Thorsten Iffland aus unserer Sportredaktion. Und das war das Echo des Tages mit Udo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.